Vater, danke, dass du uns dein Wort gegeben hast, dass wir darum forschen dürfen, dass wir davon begeistert sein dürfen, dass du ja so viel für uns da einfach drin hast, drin vorbereitet hast, Herr, und dass wir das jetzt bergen dürfen gemeinsam. Wir öffnen unsere Herzen für dein Wort, lass uns verstehen, ja, was du da sagen wolltest, Herr, wofür du diesen Abschnitt in dein Wort hast schreiben lassen. Ja, und lass ihn einfach zum Segen sein, ja, für unser Leben, auf dass daraus ja deine Verherrlichung entsteht, Herr. Amen. So, wir befinden uns in Johannes 4, und zwar ab Vers 31. Wir lesen den Text einfach mal gemeinsam. Yes, vielen Dank. So, wir lesen den Text einmal gemeinsam und werden danach aber ein bisschen Kontext machen müssen, weil diese Stelle, die ist so eingebettet und verwoben mit dem Kontext, dass man sie ohne eigentlich nicht versteht. Deswegen Vers 31. Inzwischen baten ihn die Jünger, Rabbi iss. Doch er sagte zu ihnen, ich habe eine Speise zu essen, um die ihr nicht wisst. Da sagten die Jünger zueinander, hat ihm etwa einer zu essen gebracht? Jesus sagte zu ihnen, meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk zu Ende führe. Sagt ihr nicht, es sind noch 4 Monate, dann kommt die Ernte? Passt auf, ich sage euch, hebt eure Augen und schaut die Felder an, sie sind schon weiß zur Ernte. Der Schnitter empfängt Lohn und sammelt Frucht zum ewigen Leben, sodass beide, der Sämann und der Schnitter, gemeinsam sich freuen. Denn in dieser Sache ist das Sprichwort wahr, ein anderer ist der Sämann und ein anderer der Schnitter. Ich habe euch gesandt zum Ernten, wofür ihr nicht gearbeitet habt. Andere haben gearbeitet und ihr seid in ihre Arbeit eingetreten. Aus jener Stadt kamen viele von den Samaritern zum Glauben. Auf ihnen infolge des Wortes der Frau, weil sie bezeugte, er hat mir alles gesagt, was irgend ich getan habe. Als die Samariter zu ihm gekommen waren, baten sie ihn daher, bei ihnen zu bleiben. Und er blieb 2 Tage dort. Und noch viel mehr kam zum Glauben infolge seines Wortes. Und sie sagten zu der Frau, wir sind jetzt nicht mehr infolge deines Redens gläubig, denn wir selbst haben gehört und wissen, dass dieser wahrhaftig der Retter der Welt ist. So, jetzt haben wir ja schon oft über die Absicht vom Johannesevangelium geredet. Ne? Ich werde es jetzt einfach in eigenen Worten wiederholen, weil es sonst zu lange dauert. Johannes hat dieses Evangelium ja geschrieben, weil er sagt, irgendwie möchte ich noch mal eine andere Geschichte von Jesus erzählen. Es wurde jetzt schon so viel erzählt, es gibt schon 3 Evangelien, aber einige Jahrzehnte später sagt er, irgendwie muss ich noch was sagen. Irgendwie muss ich noch ein paar Worte loswerden und sagt am Ende von Johannes sogar, ich könnte noch so viel mehr erzählen. Die Bücher dieser Welt könnten das nicht fassen, was ich alles noch erlebt habe mit Jesus, wovon ich berichten könnte. Und deswegen habe ich mich für ein paar Geschichten entschieden. Und dann sagt er in Kapitel 20, für welche Geschichten er sich entschieden hat, und sagt, Jesus hat vor seinen Jüngern noch viele andere Zeichen, die nicht in diesem Buch geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr gläubig aufnehmt, dass Jesus der Gesalbte ist, der Sohn Gottes, und damit ihr als Glaubende Leben habt in seinem Namen. Das sind wir jetzt ja schon oft durchgegangen. Also gerade diesen Gedanken. Das ist das Ziel vom Johannesevangelium. Die Geschichten, die er hier rausgepickt hat aus dem Leben Jesu, sollen dem Ziel dienen, dass wir eben diese Sache verstehen. So, jetzt hatten wir beim letzten Mal eine Geschichte von einer Frau, die hat Dennis uns ausgelegt. Ich werde sie aber kurz zusammenfassen, damit wir wieder auf dem aktuellen Stand einfach sind. Also da ist eine Frau an einem Brunnen, beziehungsweise Jesus ist an einem Brunnen und da kommt eine Frau an den Brunnen zur Mittagszeit. Die sind gerade, Jesus, auf der Durchreise mit seinen Jüngern durch Samaria. Und damals war es halt logischerweise kochend heiß. Die konnten nicht weiter wandern, die haben eine Mittagspause einfach gemacht. Und die Sonne steht im Zenit, es knallt. Also du bist ja einfach nicht am Arbeiten, du bist ja nicht am Wandern oder so, du suchst eigentlich Schatten. Und dann kommt diese Frau dahin, um Krüge zu tragen, Wasser zu tragen. Und Wasser im Endeffekt da aus diesem Brunnen zu holen. Interessanterweise, der Begriff, der hier für den Wasserkrug verwendet wird, ist übrigens der gleiche Begriff, der bei der Hochzeit zu Kana für die Reinigungsgefäße verwendet wird. Also es war wahrscheinlich schon ein Gerät halt. Ne? Und die kommt dahin, um diesen Krug halt zu füllen. Und das mitten in der Sonne, an einem heißen Sommertag in diesen Regionen, nicht unüblich, 40, 50 Grad, sowas, irgendwas dazwischen halt. Ne? Warum macht das diese Frau? Hat Dennis uns auch dargebracht. Sie war wahrscheinlich sozial schon ausgestoßen. Eine Frau, die in einem sowieso, also die Samariter wurden von den Juden ausgestoßen und in diesem Volk der Samariter war sie dann nochmal zusätzlich ausgestoßen, weil es eine Frau war, die in einem kleinen Dorf ja schon den fünften Mann hatte. Ne? Wo vermutlich jeder aus dem Dorf wusste, dass diese Frau, wie wir heute sagen, ist, weiß ich nicht, ne? Ist eine Dorfmatratze, was auch immer. Ne? Also gibt ja etliche Worte dafür. Um so eine Frau halt zu degradieren, um sie zu beleidigen. Und so wird man über die Frau gesprochen haben wahrscheinlich. Ne? Also eine Frau, die schon viele Männer hatte, wo die sich im Dorf gedacht haben, ey, das ist doch die, die ja schon mit 5 Typen was hatte. Und der 5., mit dem sie gerade was hatte, ist noch nicht mal ihr Mann. Und diese Frau kommt, um diese Ächtung zu entgehen, kommt sie am Mittag zum Brunnen und will da einfach nur ihre Gefäße füllen, weil es wahrscheinlich auch sonst keiner für sie tut. Und da findet sie einen Jesus auf und dieser Jesus wartet auf sie. Das ist ja spannend, die kommen dahin und anstatt, dass Jesus mit seinen Jüngern Essen holen geht, sagt er, geht und bleibt dort. Irgendwie ungewöhnlich, Jesus bleibt, wartet auf sie. Und dann gibt es ja diese Situation, Jesus spricht sie darauf an, sagt, ey, kannst du mir Wasser geben? Und so weiter und so fort. Die Situation hatten wir letztes Mal, ich werde die jetzt nicht so ausführlich beschreiben, könnt ihr gerne nachhören. Auf jeden Fall kommt es dahin, dass Jesus ihr sagt, ich bin das lebendige Wasser. Und wenn du wüsstest, wer vor dir steht, dann würdest du mich darum bitten und ich würde es dir geben. Und ich würde dir Wasser geben, von dem du nicht mehr durstig wirst. Dann geht das Gespräch weiter und dann sind wir bei Vers 25. Gesundheit. Vers 25. Die Frau sagt zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt, welcher Gesalbter genannt wird. Wir erinnern uns an den Zweck des Johannesevangeliums, damit wir verstehen, dass Jesus der Gesalbte ist. Sie sagt, ich verstehe, ich weiß, dass der Messias kommt, welcher Gesalbter genannt wird. Wenn der kommt, wird er uns alles eröffnen. Jesus sagte zu ihr, ich bin es, der mit dir redet. Ich bin es, der mit dir redet. Und dieses Ich bin es, es kommt im Johannesevangelium ein paar Mal vor und jedes Mal ist es eine gewaltige Aussage von Jesus. Wir lesen später dann sogar, oder an anderer Stelle lesen wir, wie Jesus das sagt und eine Legion von Soldaten muss auf die Knie gehen, weil sie nicht anders können. Sie werden schwach, als Jesus diese Worte ausspricht. Ich bin es. Und anscheinend hatten diese Worte für diese Frau ja auch einen Impact am Ende. Weil in diesem Augenblick die Jünger eintreffen und irgendwie ist das Gespräch ja zu Ende, die haben sie ausgesprochen, die stehen voreinander. Und keiner der Jünger sagt was und die Frau lässt ihren Wasserkrug stehen, Vers 28, ne? Ging weg in die Stadt und sie sagte zu den Menschen, kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Sollte der etwa der Gesalbte sein? Sie gingen aus der Stadt hinaus und kamen zu ihm. So, und jetzt kann man sich berechtigterweise die Frage stellen, warum erzählt Johannes diese Geschichte? Warum hat er bei all diesem Ausmaß an Dingen. Ne? Alle Bücher der Welt könnten nicht fassen, was ich erlebt habe mit Jesus. Er hat so viel Auswahl und sagt, irgendwie diese Geschichte, irgendwie möchte ich die erzählen. Und ich glaube, das merkt man im Johannesevangelium öfter, wenn man an das Ende der Geschichte geht, wie in dem ganzen Johannesevangelium selbst, dann sieht man da, was Johannes vorhat, genauso wie hier bei unserem Part, wenn wir zum Ende dieser Begebenheit gehen, im Vers 42, einmal runter. Und sie sagten zu der Frau, wir sind jetzt nicht mehr infolge deines Redens gläubig, denn wir selbst haben gehört und wissen, dass dieser wahrhaftig der Retter der Welt ist. Wir wissen, dass dieser wahrhaftig der Retter der Welt ist. Und wir müssen jetzt einmal ganz kurz einen Exkurs machen, um halt, wie gesagt, den Text zu verstehen. Ne? Dieses Retter der Welt, vor allem der Welt, ne? Der Retter der Welt, das ist jetzt kein Satz, den Johannes ja einfach so daher sagt. Ganz im Gegenteil, Es ist etwas, was bestätigen soll, dass Jesus eben wirklich für die Welt gekommen ist. Wir lesen das im Johannesevangelium vorher zweimal. Wir lesen das einmal in Johannes 1, Vers 9. Da schreibt Johannes, der Evangeliumschreiber, der Evangelist, es war das wahrhaftige Licht, das in die Welt kommend jeden Mensch beleuchtet. Er war in der Welt und die Welt war durch ihn geworden, doch die Welt erkannte ihn nicht. Das zweite Mal lesen wir es in Johannes 3, Verse 16 und 17. Denn so hat Gott der Welt seine Liebe erwiesen, dass er seinen einzig geborenen Sohn gab, damit jeder an ihn Glaubende nicht ins Verderben gehe, sondern ewiges Leben habe. Denn Gott sandte seinen Sohn nicht dazu in die Welt, dass er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn errettet werde. Also da haben wir zweimal diesen Gedanken vom Welt. Das Ding ist, sowohl bei der Stelle in Johannes 3 als auch bei der Stelle in Johannes 1 schreibt Johannes das als Autor des Evangeliums. Das ist nichts, was in dem Dialog da geschieht, sondern das ist quasi ein Einschub von Johannes selbst. Und den Text, den wir hier jetzt heute haben, das ist das erste Mal, dass Menschen das über Jesus aussagen im Johannesevangelium, dass sie sagen, er ist der Retter der Welt. Wir haben verstanden, dass er der Retter der Welt ist. Und im Schatten dieses Gedankens steht der Text heute. Und mit der Brille müssen wir den Text entsprechend auch lesen, dass Jesus der Retter der Welt ist und dass das der Zielgedanke ist. Okay, lasst uns bei Vers 31 starten. Inzwischen baten ihn die Jünger, Rabbi iss. Doch er sagte zu ihnen, ich habe eine Speise zu essen, um die ihr nicht wisst. Da sagten die Jünger zueinander, hat ihm etwa einer zu essen gebracht? Jesus sagte zu ihnen, meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk zu Ende führe. Das ist schon, Timo würde sagen, ulkig, schon eine ulkige Gelegenheit, ne, die sich da so, oder Gegebenheit, die sich da so abspielt. Da verlassen die Jünger Jesus und er sagt, nee, ich bleib hier am Brunnen. Die sind unterwegs, um Essen zu holen und dann kommen die zurück und sagen, ja Jesus, wir sind hier mit dem Essen und er sagt, oh nee, ich hab keinen Hunger. Und die Jünger denken sich halt berechtigterweise, okay, wahrscheinlich hat ihm jemand Essen gebracht, die Frau oder so hat irgendwas dabei gehabt, ihm zu essen gegeben. Und dann sagt Jesus halt eben diese Worte, ich habe eine Speise gegessen, von der ihr nicht wisst. Ihr kennt diese Speise nicht, die ich gegessen habe. Und dann führt er in Vers 34 hier aus, was diese Speise ist. Meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk zu Ende führe. Das hier ist seine Speise. Es ist immer noch so ein bisschen kryptisch, man weiß nicht so ganz, was damit gemeint ist. Vielleicht, wie kann man davon satt werden, dass Jesus den Willen dessen tut, der ihn gesandt hat, den Willen des Vaters tut, sein Werk zu Ende führt. Aber es ist ein Gedanke, der sich so eigentlich durch die ganze Bibel zieht. Das erste Mal finden wir diesen Gedanken im 5. Mose, so prägnant. Und da wird man auch direkt merken, dass Jesus sich an diesen Worten bedient. Das ist 5. Mose 8, Vers 3. Da geht es um das Manna. Das Manna, das Gott den Israeliten gegeben hat in der Wüste. 5. Mose 8, Vers 3 sagt Gott dann, und er demütigte dich, sagt er zu Israel, und ließ dich hungern, und er speiste dich mit dem Mann, also das Manna, das du nicht kanntest und das deine Väter nicht kannten, um dir kundzutun, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern dass der Mensch von allem lebt, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht. Also er sagt, ihr habt eine Speise gekriegt, ihr habt 40 Jahre lang etwas gegessen, von dem ihr nicht mehr wusstet, was es ist. 40 Jahre lang haben eure Väter gegessen, habt ihr gegessen. Irgendso an anderer Stelle wird die Konsistenz beschrieben, aber man weiß nicht, was es ist. Irgend so ein klebriger breiartiges Zeug, das sie dann halt gegessen haben, dieses Manna. Die wussten noch nicht mal, was es ist. Das Einzige, was sie wussten, ist, Gott hat gesagt, dass es morgen dieses Brot regnen wird. Das Einzige, was sie am Leben erhalten hat, war im Endeffekt Gott und nicht das Brot selbst, sondern er sagt, ihr solltet dadurch verstehen, dass nicht irgendwie ein Brot euch am Leben hält, sondern mein Wort, das am nächsten Tag wieder Brot vom Himmel fällt. Die durften ja auch nichts auf den nächsten Tag aufbewahren, die durften ja keine Vorräte sammeln, sondern das war halt jeden Tag, gab es Gottes Zusage. Und sie sollten verstehen, dass allein daraus Leben entsteht, aus Gottes Zusage, aus Gottes Wort. Und Jesus bedient sich hier irgendwie an den Worten. Man muss sofort daran denken, wenn man das liest. Ich habe eine Speise zu essen, um die ihr nicht wisst. Und in 5. Mose 8, Vers 3 sagt er das ja genauso. Eine Speise mit dem Mann, das du nicht kanntest und das deine Väter nicht kannten. Ihr wisst gar nicht, womit ich euch gespeist habe. Ihr wisst gar nicht, womit ich mich gerade gespeist habe. Aber Jesus kommt zum gleichen Entschluss wie 5. Mose und sagt, das, was mich gespeist hat, ist der Wille dessen, also im Endeffekt Gottes Wort, und dass ich es tue, ja, erstens, dass ich es tue und dass ich sein Werk zu Ende führe. Gottes Wort in Action zu erleben, Gottes Wort zu erleben, wie es Leben bringt, das war die Speise für Jesus. Und er sagt, ich habe gar keinen Hunger mehr, ich habe gerade gegessen. Jesus ist da satt geworden und nicht das Brot hat Leben gegeben. Jesus brauchte kein Brot, um satt zu werden, sondern das Wort Gottes hat ihn satt gemacht. Das Wort Gottes in Action. Und das ist das, was wir hier eben sehen bei den Jüngern. Und dann ist hier halt eine Begebenheit, und da könnte man einen riesen Exkurs machen. Und den wollen wir aber nicht machen, weil deswegen haben wir uns die Stelle gerade am Ende von unserem Text angeguckt, weil es eigentlich gar nicht darum geht, jetzt hier einen Exkurs zu machen. Sondern die Stelle dient genauso dem Gedanken, ne? Also Jesus sagt dann zu den Jüngern, sagt ihr nicht, es sind noch 4 Monate, dann kommt die Ernte. Passt auf, ich sage euch, hebt eure Augen und schaut die Felder an, sie sind schon weiß zur Ernte. Also 4 Monate bis zur Ernte, das heißt, es wird wahrscheinlich nach deren Erntezeit, sagen Historiker, das wird zu Dezember, Januar gewesen sein, also die werden da um die Zeit gedacht haben, ey, jetzt bald, in 4 Monaten, dann gibt es endlich den nächsten Nachschub. Die hatten da ja ganz andere logistische Situationen als wir hier, ne? Also uns mangelt es nie an was. Du kannst Erdbeeren im Dezember kaufen, kannst Erdbeeren im Juni kaufen. Bei denen ist es halt saisonal. Wenn es da ist, ist es da. Wenn nicht, dann nicht. Und man braucht die Ernte. Man ist super angewiesen auf die Ernte. Und die denken, ja, in 4 Monaten kommt die Ernte. Und Jesus sagt, ey, mach die Augen auf. Mach die Augen auf, die Ernte ist jetzt. Die Ernte ist jetzt. Und das, wovon ich mich im Endeffekt ernährt habe, ist jetzt. Und dann macht Jesus hier diesen Exkurs, den kleinen. Der Schnitter empfängt Lohn und sammelt Frucht zum ewigen Leben, sodass beide, der Sämann und der Schnitter, gemeinsam sich freuen. Denn in dieser Sache ist das Sprichwort wahr, ein anderer ist der Sämann und ein anderer der Schnitter. Ich habe euch gesandt zu ernten, wofür ihr nicht gearbeitet habt. Andere haben gearbeitet und ihr seid in ihre Arbeit eingetreten. Also was Jesus hier sagt, ist, die Jünger haben offensichtlich, das sind ja viele Fragen, die hier eigentlich aufkommen, also inwiefern haben die Jünger etwas geerntet? Andere haben gearbeitet und ihr seid in ihre Arbeit eingetreten. So, ihr seid in ihre Arbeit eingetreten. Das heißt, sie haben geerntet, was andere gesät haben, ist das, was Jesus hier sagt. Ein anderer ist der Sämann und ein anderer der Schnitter. Jetzt könnte man sich berechtigterweise fragen, was haben die Jünger denn getan, was haben die denn geerntet? Und da kommt so ein bisschen das zustande, was wir die letzten Male gemacht haben. Wenn wir uns hier mal einmal Israel vorstellen, so als Karte, dann war Johannes erstmal hier mitten in Jerusalem am Wirken. Und als Jesus dann kam und in Jerusalem auch gewirkt hat, hat Johannes hier Folgendes gemacht, er ist hochgezogen, ist weiter rausgezogen aus Jerusalem. Wohin? Nach Samaria. Also da, wo wir uns jetzt gerade befinden, ist Johannes da gewesen. Und hat da die Leute weiter vorbereitet. Und was passiert jetzt? Jesus und seine Jünger gehen auch dahin. Und wahrscheinlich meint Jesus hier genau das, wenn er sagt, es hat jemand anderes gesät. Wahrscheinlich auch noch viel mehr, die Propheten und so weiter, die alle schon davor, Jahrhunderte davor, Prophezeiungen ausgesprochen haben. Die haben gesät und wir dürfen jetzt ernten. Und dann wird es sogar noch weitergehen. Und das ist das Spannende. Das ist jetzt wieder ein bisschen Kontext. Wir haben jetzt in Kapitel 3, hatten wir einmal Nikodemus, ne? Der zu Jesus kommt, ein waschechter Jude, ein richtiger Vorsteher, also so ein richtiger eingefleischter Jude, der auf einmal Interesse an Jesus hat, an seiner Lehre und ihn Sachen fragt. Dann haben wir jetzt an der Stelle eine Samariterin, Und das ist schon weiter weg. Also das ist eigentlich schon ungewöhnlich. Ein Jude, das ist ja gerade in der Story davor, ein Jude hat eigentlich mit Samaritern nichts zu tun. Und das, was danach kommt, ist, dass der Sohn eines königlichen Beamten beziehungsweise der königliche Beamte zum Glauben kommt, also ein Heide. Ja, wir haben hier Jude, wir haben hier Samariter und dann haben wir einen Heiden. Ja, und das ist das, was hier passiert. Die starten Jerusalem, es geht hoch nach Samaria und dann wird später halt ein königlicher Beamter gläubig. Und das, was Jesus hier sagt, ist halt, es hat jemand anderes gesehen. Die Tatsache, dass wir hier jetzt ernten können, dass die Felder weiß zur Ernte sind, also reif zur Ernte sind, bedeutet einfach nur, dass jemand anderes vor uns gesät hat. Und dass beides passiert, ist ziemlich ungewöhnlich. Ich kenne das aus meinem Leben selbst gut genug. Ich durfte schon selbst Bekehrungen miterleben, wo ich ganz klar sagen musste, die haben sich zwar bekehrt in meiner Gegenwart, aber da hat jemand anderes gesät. Also da habe ich eigentlich gar nichts mit zu tun. Jemand anderes hat das gesät, aber ich durfte das begleiten. Und umgekehrt bin ich mir ziemlich sicher, dass es Leute geben wird, wo man investiert und investiert und sät und wo du deren Bekehrung aber niemals sehen wirst. Wo irgendjemand anderes dann Jahrzehnte später vielleicht ernten wird. Und du weißt gar nicht, was da passiert. Aber Jesus sagt dir, jedes Mal, wenn du erntest, weißt du, dass jemand anderes gesät hat. Sonst würde es halt nicht entstehen. Dass die Felder weiß sind zur Ernte, bedeutet, jemand anderes hat vorher gesät. In dem Fall Johannes eben, der Täufer, der davor in dieser Region unterwegs war. Und das Spannende ist, dass wir jetzt aber das nächste Mal sehen, wie jemand sät. Und das ist die Frau selbst, die Jesus gerade ja eben, wenn man so will, bekehrt hat. Und sie sagt, aus jener Stadt kamen viele von den Samaritern zum Glauben an ihn, an Jesus, infolge des Wortes der Frau. Weil sie bezeugte, er hat mir alles gesagt, was irgend ich getan habe. Und das ist halt spannend, das hier auch nochmal zu sehen. Da ist eine Frau, die vorher alleine zum Brunnen geht. Aus Scham, weil sie verstoßen ist, weil die Leute nichts mit ihr zu tun haben wollen. Und in dem Moment, wo Jesus sie frei macht, läuft sie in die Stadt und sagt, ich muss euch was erzählen. Da ist jemand, und sie sagt nicht, da ist jemand, der, weiß ich nicht, irgendwas Schönes oder so, sondern sie sagt, da ist jemand, der hat mir gesagt, was ich alles getan habe. Das, wofür sie sich vorher noch geschämt hat, da geht sie jetzt raus und sagt, ich habe jemanden gefunden, der hat mir gesagt, was ich getan habe. Und vorher, das lesen wir halt auch immer wieder im Johannesevangelium, Vers 29, kommt, seht, einen Menschen, der mir alles gesagt hat. Die Frau hat ihr Ansehen in der Gesellschaft vollkommen verloren. Und das, was sie sagt, ist, ich will euch gar nicht überzeugen, aber kommt und seht. Kommt und seht, da ist ein Mann, der hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Schau dich diesen Mann an. Als die Samariter dann zu ihm gekommen waren, baten sie ihn daher, bei ihnen zu bleiben. Bei ihnen, den Samaritern, zu bleiben. Und er blieb 2 Tage dort und noch viel mehr kam zum Glauben infolge seines Wortes. Infolge seines Wortes kamen sie zum Glauben. Und sie sagten zu der Frau, wir sind jetzt nicht mehr infolge deines Wortes, deines Redens gläubig, sondern halt eben seines, denn wir selbst haben gehört und wissen, dass dieser wahrhaftig der Retter der Welt ist. Und gerade dieses Jesu-Wort hören, ne, ist ja auch ein super präsenter Gedanke im Johannesevangelium. Was sind die ersten Worte im Johannesevangelium? Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und die sagen jetzt, wir sind zum Glauben gekommen infolge seines Wortes. Und das ist ein Gedanke, den wir so präsent sehen im Johannesevangelium, dass Johannes ganz klar darstellen will. Wenn Jesus spricht, passiert. Wenn Jesus spricht, passiert. Und wenn Jesus in das Leben dieser Frau spricht, dann passiert was. Und wenn Jesus in das Leben der Samariter spricht, dann passiert was. Dann passiert was in ihrem Leben. Und das Wunderbare ist, und ich finde, das ist so ein schöner Gedanke, Jesus gebraucht hier eine Frau, mit der keiner von uns was anfangen könnte, die jeder von uns selbst wahrscheinlich irgendwie mit komischen Augen oder komischen Blicken angesehen hätte, weil die verbraucht ist, weil wir gedacht hätten, die ist verbraucht, mit der kann man nichts anfangen. Und dann ist da ein Jesus, der nicht eine zufällige Begebenheit mit dir hat und sagt, wow, so, ich errette die mal und dann geht sie los. Nein, er hat auf sie gewartet. Wissend, dass da gleich eine Frau kommt, mit der man nichts anfangen kann, um mit ihr etwas anzufangen, was niemand machen kann. Nämlich hier einen Samen zu sehen, der am Ende aufgeht. Den Seemann zu spielen und dann kommen die daher und ernten. Ich glaube, das kann uns wirklich Mut machen, weil es uns doch vielleicht auch oft so geht wie dieser Frau halt. Ne? Man denkt sich, ey, aus mir selbst, boah, ich habe echt nichts zu erzählen. Ich habe echt nicht viel zu erzählen über Jesus, aber ich weiß, was er in meinem Leben getan hat. Und das Einzige, was ich dir sagen kann, ist, komm und sieh. Lass uns kommen und schauen, was dieser Mann getan hat. Und dann wirst du sehen, was er über mich weiß, aber was er auch über dich weiß. Und infolge seines Wortes kam sie zum Glauben. Wir sind nicht mehr infolge des Redens der Frau, sondern deines Redens gläubig, sagen wir zu Jesus. Und das ist vielleicht auch so ein Trost zumindest für mich, gerade zu das, was Dennis im Gebetszelt angesprochen hat. Manchmal ist es so mit den allerengsten Leuten, mit den Leuten, die so richtig nah an dir dran sind, deine Familie, also die Leute, die dich wirklich kennen und die wissen, wie du bist. Und wo es dann halt super schwer fällt, also die dich in deinen schwächsten Momenten erlebt haben als Christ auch. Also wenn jemand weiß, wie schlecht ich auch als Christ bin, dann sind es meine Eltern. Weil ich zu Hause, also die haben mich halt die ganze Zeit erlebt, wie ich bin. All die dummen Sachen, die ich getan habe, gesagt habe und so weiter, die sind ja am präsentesten für meine Eltern. Und dann da mit der Keule zu kommen halt und zu sagen, so ja, aber ihr seid halt nicht errettet und ich bin errettet und so weiter und so fort, darauf das Gespräch aufzubauen, da habe ich damals immer gemerkt und es ist bis heute genauso, dass da halt die Tore schließen. Ne? Da ist vorher vielleicht eine Offenheit da, danach schließen die Tore, weil die sagen, ja, ich weiß doch, wie du bist. Und in diesem Moment zu kommen und zu sagen, ich kenne jemanden, der weiß noch viel besser, wie ich bin. Aber der weiß auch, wie du bist. Und dieser Mann hat Worte, ja, des ewigen Lebens, komm und sieh. Zu seinen Eltern zu gehen und zu sagen, ey, ich kann euch nicht viel mehr sagen als komm und sieh. Zu seinen besten Freunden zu gehen, zu sagen, ey, du kennst mich noch aus alten Zeiten, du weißt, wie unbrauchbar ich bin, aber ich kann dir nicht mehr sagen als komm und sieh. Lass uns schauen, was dieser Mann sagt und was seine Worte halt sind. Und er gebraucht diese Frau, um eine ganze Volksgruppe im Endeffekt aufzumischen, um eine ganze Volksgruppe jetzt zum Glauben zu rufen, eben die Samariter, an die vorher überhaupt keiner gedacht hat. Er macht so diesen nächsten Step in der Heilsgeschichte, nicht mehr nur Juden, sondern Samariter, und das ist auch das, was wir in der Apostelgeschichte, Apostelgeschichte 1 lesen, das ist ein Johannes-Evangelium nur, ne? In Apostelgeschichte 1 lesen, dass Jesus sagt, geht hinaus an die Enden der Welt. Erstmal Jerusalem, Samaria und so weiter und so fort, bis an die Enden der Welt halt. Ne? Das ist die Heilsgeschichte Gottes. Es breitet sich von dort aus und er braucht diese Frau dafür. Und wie gesagt, ich fand das so ermutigend, das ist kein Zufall, dass er diese Frau gebraucht. Er hat sie ausgewählt, um dieses Ding zu tun. Und so dürfen wir uns einfach auch von unserem Herrn gebraucht wissen, der uns genauso für seinen Plan gebrauchen will, für seinen Heilsplan für diese Welt gebrauchen will. Und auch wenn er uns kennt, er weiß, was ich getan habe. Er kennt mich so gut. Und trotzdem will er mich gebrauchen eben. Und das ist Jesus, wie wir ihn hier kennenlernen. Wie wir ihn hier kennenlernen als Retter dieser Welt. Und er sagt, wir sagen über ihn, er ist der Retter dieser Welt. Er ist wahrhaftig der Retter dieser Welt. Und Jesus sagt, ja, ich bin es. Und du darfst weitererzählen. Du darfst weitererzählen, egal wer du bist, von wo du kommst, von wo Jesus dich aus dieser Welt gerettet hat. Ja, diesen Mut zu haben, rauszugehen Und einfach zu sagen, komm und sieh. Ja. Lass uns gerne zusammen beten, dass das einfach in unseren Herzen wurzelt. Also diesen Text, den wir heute haben, die Ermutigung Jesu selbst, dass das in unserem Herzen wurzelt und ja, wir wie diese Frau losmarschieren, komm und sieh. Ich werde zum Abschluss beten, aber wir können gerne vorher beten. Herr Vater, ich danke dir, dass du uns einfach in deinem Wort so wunderbar zeigst, wie du bist. Wir dürfen da im Leben dieser Frau einfach sehen, wie gnädig du bist, wie gut du bist. Wie du diese Frau nimmst, Herr, und eine Frau, die für uns alle unbrauchbar scheint, Herr, du zu etwas gebrauchst, Herr, was für uns alle aus eigener Kraft unmöglich ist, Herr, den Weg zu ebnen, einen Samen zu sehen, der aufgeht. Ja, und lass uns da wie diese Frau einfach sein, lass uns in diese Welt gehen, Herr, und auch wenn wir nicht viel zu sagen haben, Herr, wo Leute uns vielleicht ja wirklich kennen, aus unserem vergangenen Leben kennen, Herr, aus sonstigen Situationen kennen und ja, uns einfach in unseren schwächsten Momenten auch gesehen haben, sehen, wie unsere ekligsten Charakterzüge aussehen, Herr. Ja, zu diesen Menschen einfach trotzdem mutig hinzugehen, ja, so befreit wie sie war, ja, und zu sagen, ich kann dir nicht viel bringen gerade, außer kommen sie, lass uns schauen. Ich will dir einen Mann zeigen. Herr, gebrauch uns dafür, Herr, gebrauch uns da, lass uns zum Segen sein, ja, einfach in dieser Welt, Herr, an deinem Heilsplan mitwirken und ja, wir dürfen wissen, dass du das Schwächste oder das Schwache dieser Welt ausgewählt hast, Herr, um eben Großes zu tun. Danke dafür, Herr. Amen.